ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
am Pfingstsonntag mit dem Hafenreport und unterschiedlichen Themen aus der maritimen Welt. Wenn der Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil hier zu uns nach Hamburg kommt, dann geht es, na klar, um Geld. Beim Zoll hat er sich in der vergangenen Woche über Arbeit und aktuelle Zahlen informiert, dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir in dieser Stunde im Internationalen Maritimen Museum vorbei. Das beschäftigt sich in diesen Wochen mit ganz besonderen Meerestieren. Es geht um Korallen. Außerdem setzen wir die Segel auf der Alster.
Für den abendlichen Sundowner-Turn, den wir hier ja jetzt gleich starten, ist das wunderbar heute, ne? Weil die Sonne irgendwie ganz besonders heute so golden auf der Wasseroberfläche glitzert. Ganz, ganz schönes Licht.
Kuttersegeln auf der Alster. Auch eines der Themen hier heute bei uns im Hafenreport. Die 3683. Ausgabe vom Hamburger Hafenkonzert ist das heute. Ich bin Jan Wulff. Moin und frohe Pfingsten zusammen.
Wir sind Hamburg. Hamburg.
Hamburg. Das Wort Zoll hat gute Chancen, zum Wort des Jahres zu werden, denn der amerikanische Präsident jongliert seit Monaten mit immer neuen Zollzahlen und Erhöhungen. Und er beunruhigt damit Exportnationen wie Deutschland heftig. Aber auch hierzulande spielen Zölle natürlich eine Rolle, zum Beispiel Einfuhrzölle bei Waren, die im Hamburger Hafen ankommen. Zusätzliche Einnahmen bedeuten diese Zölle und über diese Einnahmen freut sich vor allem einer, der Finanzminister. So ist Lars Klingbeil dann auch zur aktuellen Bilanz des Hamburger Zolls an die Elbe gekommen. Dietrich Lehmann war dabei.
Strahlender Sonnenschein über dem Hamburger Hafen. Auf der Elbe bezieht extra der mächtige Zollkreuzer Helgoland Position und Vizekanzler Lars Klingbeil streift sich eine Jacke des Zolls über, als er ans Rednerpult an der Überseebrücke tritt und Lob an die knapp 50.000 Beschäftigten des Zolls verteilt.
Die Arbeit ist sehr bedeutend für mich als Finanzminister, für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt. Und deswegen ist es ein schöner Anlass, heute hier zu sein und auch die Jahresbilanz vorzustellen.
150 Milliarden Euro hat der Zoll im vergangenen Jahr eingenommen, den größten Teil davon über die Einfuhrumsatzsteuer. Das Hauptzollamt Hamburg, das vor allem Waren abfertigt, die im Hamburger Hafen umgeschlagen werden, ist dabei das Amt mit dem größten Umsatz, sagt Melanie Schmaljohann, die Leiterin des Hauptzollamtes.
Unser Schwerpunkt liegt dabei bei den Verbrauchsteuern und dort haben wir insgesamt 13,5 Milliarden eingenommen von bundesweit knapp 60 Milliarden. Und wenn man sich überlegt, dass wir bundesweit 41 Hauptzollämter haben, dann spielen wir schon ganz vorne mit.
Während die Zolleinnahmen deutschlandweit etwas zurückgegangen sind, gibt es in einem Bereich ein saftiges Plus, sagt Armin Rohlfink, Präsident des Zolls.
Das Stichwort lautet hier E-Commerce. Wir beobachten gerade in diesem Bereich, dass dort die Zahl der Zollabfertigungen im letzten Jahr um das Vierfache angestiegen ist, von 56 Millionen auf 235 Millionen Zollabfertigungen. Alles Pakete, die zu 90% aus China ankommen.
Der Zoll ist aber nicht nur dazu da, Einfuhrabgaben und Ähnliches zu erheben und auch die Kfz-Steuer, sondern er versucht auch, den Schmuggel von illegalen Drogen zu unterbinden. Und hier sind die Häfen besonders im Visier der Drogenmafia. Stichwort Kokainschmuggel, so Markus Tönz-Gerlemann, beim Zoll in Hamburg zuständig für Hafensicherheit.
In unseren Seehäfen werden jedes Jahr Millionen von Containern umgeschlagen. Hier allein fast 8 Millionen Container in Hamburg. Der ungehinderte Seeverkehr ist und bleibt die Lebensader für unsere Wirtschaft. Die Warenströme bergen aber auch große Risiken, eben weil große Umfänge, große Mengen in diesen Containern versteckt sein können. Das große Volumen ermöglicht diesen Schmuggel. Damit sind unsere Häfen unter diesem Gesichtspunkt auch als kritische Infrastruktur anzusehen.
2024 hat der Zoll dabei knapp 16 Tonnen Kokain beschlagnahmt.
Der Zoll als Bundesbehörde betrachtet hier nicht einzelne Häfen isoliert, sondern das Gesamtrisiko Küste in Nord- und Ostsee.
Knapp 16 Tonnen, das ist deutlich weniger als 2023, als noch mehrere Dutzend Tonnen Kokain sichergestellt wurden. So Finanzminister Lars Klingbeil.
Hat damit zu tun, dass die Ermittlungen besser werden, dass der Druck größer ist und dass die Kriminellen sich entscheiden, die Häfen nicht anzusteuern.
Drogenschmuggler weichen zum Beispiel nach Spanien und Frankreich aus, so Armin Rolfing, der Präsident des Zolls.
Die Täter lassen sich mit Sicherheit nicht jahrelang in dem Umfang Kokain wegnehmen, durch uns, durch Zoll und Polizei, wie es gewesen ist. Die Täter sind hochprofessionell und stellen sich um. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, das liegt ausschließlich an dem Bekämpfungsdruck, gerade speziell hier in Hamburg. Das mag ein Faktum sein, aber sie stellen sich auch um. Sie nutzen neue Wege.
Zum Beispiel haben die Drogenmengen, die an der spanischen und französischen Atlantikküste sichergestellt wurden, stark zugenommen, sagt Rolfink.
Kann natürlich sein, dass kleinere Mengen besser gestreut werden, gegebenenfalls umgeladen werden, Fiederschiffe, das ist alle möglich, und dann kleinere Häfen angesteuert werden. Da haben wir einige wenige Feststellungen, die sind aber noch nicht in der Lage, eine Trendumkehr hier herbeizuführen. Es wird eine Kombination aus allen genannten Faktoren sein. Aber wir sind dabei, versuchen, das auch zu verifizieren und uns entsprechend umzusetzen.
Bundesweit hat der Zoll im vergangenen Jahr rund 10.000 Ermittlungsverfahren gegen den grenzüberschreitenden Rauschgifthandel eingeleitet. Ausruhen will sich Bundesfinanzminister Klingbeil darauf nicht. Er kündigt insgesamt eine noch härtere Gangart gegenüber organisierter Kriminalität an.
Dafür werden wir auch die Beweislastumkehr bei der Vermögenseinziehung umsetzen. Wer verdächtige Vermögenswerte besitzt, muss dann nachweisen, dass er sie legal erworben hat.
Geht das alles ohne zusätzliches Personal beim Zoll? Wohl kaum, wobei Finanzminister Klingbeil sagt, erstmal müssen die zusätzlichen Stellen, die schon in den vergangenen Jahren eingerichtet wurden, auch besetzt werden.
Dietrich Lehmann über die aktuelle Bilanz des Hamburger Zolls und den Hamburg-Besuch von Finanzminister Lars Klingbeil. Segeln auf der Alster, das ist ja schon was ganz Besonderes. In welcher Stadt kann man das schon? So mitten in der Stadt. Und das Schöne ist, auch wer kein eigenes Boot hat und mit Segeln vielleicht auch noch nie was zu tun hatte, hat auch die Möglichkeit, auf der Alster segeln zu gehen. Am Barker Bootsteg an der Außenalster liegen zwei hölzerne Segelkutter, Boote mit zwei Masten, auf denen alle, die Lust haben, ob Hamburger oder Touristen, mitsegeln können. Wer mag, kann unter Anleitung des Kutterkapitäns an Bord mit anpacken oder auch einfach nur die Zeit auf dem Wasser, Wind und Sonne genießen. Petra Volkwarzen hat sich einem abendlichen Sundowner-Turn mal angeschlossen.
Als die Gäste auf den Steg kommen, sind die Segel schon gesetzt.
Wir stehen hier vor der Hans Albers. Das ist ein Segel- und Ruderkutter, nennt sich das. Das ist so 7,5 Meter lang und komplett aus Holz gebaut, hat zwei Masten und lässt sich wunderbar einsetzen, um mit bis zu 11 Segelgästen auf der Alster zu segeln. Und die können auch, wenn sie wollen, ein bisschen mit anpacken. Und wenn sie das nicht wollen, dann können sie sich auch nur in die Ecke setzen und den anderen zugucken.
Henning Haarhaus ist der Kutter-Captain. So steht's auch auf seinem T-Shirt. Ihm gehören die Boote. Der Kutter Hans Albers und ein zweiter namens Große Freiheit, der hier auch am Steg liegt, mit großer Hamburg-Flagge am Heck. Henning hat mal BWL studiert und lange im Marketing gearbeitet. Vor 10 Jahren hat er sein Hobby Segeln zum Beruf gemacht.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Sundowner-Turn hier. Schön, dass ihr da seid.
5 Gäste haben den Abendturn gebucht. Alida, Cosima und Silke kommen aus Hamburg.
Eine Freundin hat mir die Tour empfohlen.
Ich hatte Geburtstag und das ist ein Geschenk. Das ist das Geschenk von uns beiden. Und dann dachten wir, das ist einmal ganz nett, wenn jetzt im Sommer schönes Wetter ist, abends ein bisschen auf der Alster zu schippern.
Tanja und Thomas sind als Touristen in der Stadt.
Wir kommen beide aus Münster, machen hier gerade Urlaub. Ach, ich finde Wasser immer total toll. Und Segeln oder Bootfahren finde ich sehr schön. Und da dachte ich, so mit Sonnenuntergang, das könnte was werden. Wir haben auch tatsächlich gestern erst gebucht, weil ich erst den Wetterbericht abwarten wollte. Und für heute war es perfekt.
Eine der Hamburgerinnen ist als Jugendliche mal Jolle gesegelt. Die anderen hatten mit Segeln bisher noch nichts zu tun.
Nein, gar nicht. Also ist jetzt Premiere für uns und wir haben auch keine Ahnung, aber wir haben ja fachkundige Begleitung dabei. Insofern sollte alles gut klappen.
Jetzt geht's los.
Henning Haarhaus macht die Leinen los, stößt das Boot vom Steg ab und setzt sich an die Pinne.
Ich habe jetzt gesetzt das Hauptsegel, das ist das Großsegel. Und hinten das zweite Segel, was ich gesetzt habe, ist der sogenannte Besan.
Zwischen Flaute und heftigen Böen hat er als Kutter-Captain schon alles erlebt. Mit den Tücken der Alster, etwa den abrupten Winddrehern, kennt er sich aus.
Das ist so extrem manchmal, dass du denkst, du fährst jetzt von einer Uferseite auf die andere rüber und plötzlich kommt an irgendeiner Stelle, dreht der Wind manchmal in einer Sekunde um 90 Grad oder so.
Heute ist nicht viel Wind. Dafür ist kurz vorm Sonnenuntergang das Licht ganz besonders schön und die Aussicht sowieso einmalig.
Von hier habt ihr einen super schönen Blick auf unseren Hamburger Michel, hier auf unsere Hauptkirche und eine der alten traditionellen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ja, sieht man toll hier, finde ich, den Turm.
Ruhig gleitet der Kutter über die Alster. Einige andere Segler und Ruderer sind auch noch unterwegs. Vorm Segelmanöver erklärt der Skipper, was jetzt passiert.
Ihr müsst ein bisschen mit den Köpfen aufpassen, weil das Segel wechselt jetzt die Seite.
Henning ist gleichzeitig Segellehrer und Hamburg-Gästeführer.
Wenn ihr jetzt mal nach vorne guckt, dann seht ihr den relativ bekannten Bojenmann oder den Mann auf dem Wasser, wie der auch oft genannt wird.
Von der Grillwiese am Schwanenweg schallt Musik herüber. Auf dem Boot sind die Gäste unter sich und genießen den Blick auf die allmählich untergehende Sonne.
Ich finde, das sieht richtig toll aus mit dieser orangefarbenen Sonne, die da hinten so am Himmel ist.
Eine Stunde geht der Turn normalerweise, diesmal sogar noch etwas länger.
Ich würde noch einmal gerne die Fock ausrollen, weil der Wind jetzt hier so ganz, ganz wenig nur noch ist und damit wir noch zurück zum Steg kommen.
Obwohl der Wind am Ende fast ganz einschläft, bringt Skipper Henning den Kutter zurück, ohne noch die Paddel auspacken zu müssen. Zufrieden, glücklich und total entspannt steigen die Gäste am Steg aus dem Boot.
Ja, mega. Das war richtig, richtig schön.
Das war richtig, wie die Jugend heute sagen würde, chillig. Die Stimmung war super schön und auch die Stimmung an Bord war schön.
Also mal alles aus einer anderen Perspektive zu sehen.
Es war eine sehr schöne Fahrt und ich würde es auch jederzeit wiederholen.
Segelspaß auf der Alster und das ohne, dass man dafür irgendwelche Vorkenntnisse braucht. Wer Lust hat, auch mal mitzusegeln, vielleicht sogar jetzt noch zu Pfingsten, Turns gibt es täglich und zwar tagsüber und abends und das Ganze kostet zwischen 35 und 37 Euro pro Person. Los geht's am Barker Bootssteg an der Außenalster, ganz in der Nähe vom Hotel Atlantik. Gesunde Ostsee, gesunder Mensch. Unter diesem Motto fand am vergangenen Donnerstag der Ostseetag in Stralsund statt. Mit dabei war auch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hier aus Hamburg. Dazu das Deutsche Meeresmuseum, das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde und das Thünen-Institut für Ostseefischerei. Thema war der Zustand und die Forschung rund um die Ostsee. Susanne Moll war dabei.
4 Forschungsschiffe haben im Stralsunder Hafen festgemacht. Unter ihnen ein bekanntes Segelschiff, die Dagmar Orn von Arvid Fuchs. Die meisten werden den Forscher kennen, vor allem durch seine Expeditionen in die nördlichen Polarregionen. Jetzt ist er wieder unterwegs und hat in Stralsund ein neues Messgerät bekommen. Einen sogenannten Drifter, den er auf seiner weiteren Fahrt durch die Ostsee ins Wasser lassen wird.
Den weiß ich noch nicht genau, wo wir den aussetzen, aber den werden wir auch demnächst jetzt auf die Reise schicken. Und der übermittelt dann ja immer genau die Position. Und damit kannst du eben halt genau die Meeresströmung quasi verfolgen.
Arvid Fuchs hilft damit den Forschern vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde, kurz IOW. Sie können auf die Informationen, die der Drifter übermittelt, zugreifen.
Wir arbeiten ja mit dem IOW schon seit einigen Jahren zusammen in der Form, dass wir einfach Daten sammeln und liefern. Also das ist ja nun ein Segelschiff und kein Forschungsschiff. Aber durch die moderne Messtechnik, die völlig autark arbeitet, kann man eben Daten erfassen, die für die Wissenschaft verwertbar sind.
Wie die Forscher des Instituts selbst Daten sammeln, auch das war Thema auf dem Ostseetag. Das Leibniz-Institut hatte mit der Elisabeth Mann-Borghese in Stralsund angelegt. An Bord des Forschungsschiffes haben die Mitarbeiter von ihrer Arbeit berichtet und zum Beispiel eine Art Karussell mit vielen Flaschen gezeigt.
Und dann wird das Gestell runtergelassen. Auf dem Weg nach unten messen wir die ganze Zeit ozeanografische Parameter, Temperatur, Salzgehalt, Sauerstoffgehalt.
Die Forscher beobachten dann zum Beispiel auch die Entwicklung von Fibrionen. Bakterien, die jetzt, wo die Ostsee immer wärmer wird, auch häufiger aktiv sind. und zu einer Gefahr für immunschwache Menschen werden können. Also eine ganz greifbare Auswirkung einer nicht intakten Ostsee auf die Gesundheit von uns Menschen, sagt Oliver Zielinski, Direktor am IOW.
Es ist nicht nur die Erwärmung, es sind auch die Nährstoffe, die eintreten. Es sind die Blüten, die die Vibrionen bevorzugen. Das heißt, wenn wir es schaffen, die Ostsee gesünder zu halten, weniger Nährstoffe einzuleiten, das Algenwachstum wieder runterzubringen, dann wird auch die Chance für Vibrionen geringer werden. Und das ist auch gut für die Badequalität dann.
Der Ostseetag wird alle 2 Jahre von den 4 Forschungseinrichtungen veranstaltet. In diesem Jahr erstmals in Stralsund, dem Sitz des Deutschen Meeresmuseums. Eine Herzensangelegenheit für Direktor Burkhard Barschek.
Für uns ist wichtig, dass wir über die aktuellen Themen, die für die Ostsee relevant sind, die Öffentlichkeit informieren, aber auch ganz bewusst den Dialog mit der Politik suchen. Weil es eben wichtig ist, diese Brücke aus der Wissenschaft hinaus zur Bevölkerung auch zu suchen, damit wirklich die Themen auch dann dort ankommen. Denn letztendlich geht es ja nicht nur darum, dass man eben irgendwie eine Wissenschaft publiziert, sondern eben die Themen auch dort platziert, wo es am Ende dann wichtig ist.
Der Gastgeber selbst hat auf dem Ostseetag zum Beispiel über seine Aktivitäten zum Schutz der gefährdeten Schweinswale informiert. Und das Thünen-Institut für Ostseefischerei hat gezeigt, wie es den schwindenden Heringsbestand überwacht. Alles Themen, die widerspiegeln, dass es der Ostsee gerade nicht besonders gut geht. Das zu verbessern, sollte ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, meint Arvid Fuchs.
Ich glaube, man darf solche Themen eben nicht immer zurückstellen, weil vielleicht gerade andere Themen wichtiger erscheinen. Wir brauchen eben halt diese Meere, auch wenn wir an Land leben, aber die Meere bestimmen eben auch unser Leben und insofern sollten wir behutsam mit den Meeren umgehen und sie schützen.
Susan Moll über den Ostseetag unter dem Motto Gesunde Ostsee, gesunder Mensch am vergangenen Donnerstag in Stralsund. Von seiner Sorte gibt es nicht mehr viele. Stefan Meyer ist einer der letzten Elbfischer hier bei uns im Hamburger Hafen. Auf Finkenwerder in der Nähe des Finkwarder Hardak-Anlegers liegt sein kleines Fischerboot und von dort aus fährt er regelmäßig raus zu den Reusen, die er ausgelegt hat. Und die sind oftmals gut gefüllt.
So, kick. Hier ist noch ein Lutschstand, den nehmen wir auch mit dem Hus. Der eine Ohl ist ein bisschen grau, den schmetten wir da rein. Und die anderen, das sind doch alles ganz gut, ne? Schöne Brotohl, Holgerohlbeeren. Das ist doch gut. Also für mich reckt das Hüt. Dafür einen schönen Dach.
Süßt wohl. Aber ganz klar, den Klimawandel, den spürt Stefan Meyer, der in seinem zweiten Leben auch Kapitän auf einem Forschungsschiff ist, bei seiner Arbeit als Fischer auch.
Also Klimawandel mag man auf jeden Fall, finde ich, dass der Fisch eher hier ist. Also das Wetter ist warmer geworden. Also die letzten Jahre waren gut, aber das ist immer so ein bisschen up und ab. Ich kann das nur nicht sagen, dass das schlechter geworden ist. Wenn man das selber alles vermarktet, wenn man alles selber muckt, dann lohnt sich das noch. Und wenn du mit einem Großverbraucher das muckst, dann war das schon schlechter. Du musst das alles selber mucken.
Für Stefan Meyer ist sein Job als Elbfischer etwas ganz Besonderes und ein guter Ausgleich zum Stress der Großstadt.
Überhaupt so den Morgenstunden, wenn noch keine Schäfer unterwegs sind und du mit dem Boot ganz allein mit dem Sonnenabgang fährst, dann ist natürlich richtig schön. Absolute Ruhe, denn tüssel die Rüsen rin. Du bist total entspannt, man kommt richtig runter, ne?
Wir haben den Finkwarder Elbfischer Stefan Meyer auf Fischfang im Hamburger Hafen begleitet und mit ihm geschnackt. Und wie sich das für einen echten Finkwarder gehört, natürlich ob Plattdütsch. Zu hören in unserem Wiesnack-Platt-Podcast. Und den finden Sie genauso wie unseren Hafenkonzert-Podcast bei uns in der NDR Hamburg-App, in der ARD Audiothek und auf ndr.de/hamburg. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei Korallenriffen, da denke ich an viele bunte Farben und jede Menge Fische in einer wunderschönen Unterwasserlandschaft. Um sie zu sehen, da muss man entweder schnorcheln oder auch tauchen gehen. Eine Korallenausstellung, die man besuchen kann, ohne sich dafür extra nass zu machen, die gibt es allerdings jetzt im Internationalen Maritimen Museum zu erleben, hier bei uns in Hamburg. Meine Kollegin Franziska Storch hat sie sich angeschaut.
40.000 gehäkelte Korallen in allen Farben bilden 6 künstliche Korallenriffe. Wie ein Fisch fühlt man sich, wenn man vorbeiläuft an den schillernd bunten Riffen. Die niedrige Raumdecke in dem ehemaligen Speicher wirkt wie die nahe Wasseroberfläche. Groß und klein sind begeistert.
Und ich habe auch so mal Korallen gesehen, als ich in Urlaub getaucht habe. Und ich finde, dass die genauso aussehen.
Damit alle Tentakel, Röhren und Puschel sitzen, haben 3 Frauen aus Baden-Baden einen langen Tag die Korallen liebevoll frisiert und zurechtgezupft, erzählt Kurator Patrick Rivier. Allein schon die Anlieferung war abenteuerlich.
Das sind Kisten, die sind so groß, da kann man durchlaufen. Wir hatten auch wirklich Schwierigkeiten. Es ging um Zentimeter, ob wir die überhaupt ins Haus hier reinbekommen. Hat dann geklappt, weil wir die von außen über die Windentore hereinlassen. Also über den normalen Eingang wäre nichts gegangen. Und es sind insgesamt 6 LKW-Ladungen gewesen.
Die Riffe sind eine riesige Gemeinschaftsarbeit. Die australischen Künstlerinnen Christine und Margaret Wertheim hatten zum Mitmachen aufgerufen. 2021 konnte weltweit jede und jeder gehäkelte Korallen ans Museum Frieda-Burda nach Baden-Baden senden. Dazu gab es auch Häkelanleitungen und Häkelempfehlungen.
Und dann gab es diese 40.000 Einzelobjekte, die beim Museum Frieda-Burda ankamen. Ich will nicht wissen, wie die Poststelle damals ausgesehen haben muss. Und dann haben sich die Geschwister Wertheim gemeinsam mit der Kunstwerkstatt vom Museum Frieda-Burda hingesetzt und gesagt, okay, wie können wir aus den Materialien, die eingesandt wurden, diese einzelnen Riffe erstellen?
Jedes Riff hat andere Farben. Eines ist eher schwarz und blau, das nächste mehr pink und rot. Und alle glitzern auf ihre Weise. Das kommt vor allem bei Kindern gut an.
Ich finde, die Korallen sind sehr hübsch und ich finde es cool, dass die nur aus Wolle sind. Ich mag dieses Glitzer und Bunte.
Nicht jedes Glitzern kommt von Wolle. Auch zerschnittene und eingearbeitete Plastiktüten verstecken sich in den Riffen.
Die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll, das ist ein Riesenthema. Wir stehen jetzt hier gerade vor einem so einer Koralle, wo ein Plastikträger eines Bier-Sixpacks mit eingebaut wurde, der so in dieser Form auch im Meer schwimmt. Aber wir haben auch sehr viele Kabelbinder zum Beispiel, um diese spitzen Strukturen der Korallen auch nachzubilden.
Wenn man dicht rangeht, erkennt man all das Plastik. Im hinteren Teil von Deck 1 kann man dann sogar echte Korallen sehen. Kuratorin Sonja Schäfer hat den naturwissenschaftlichen Teil betreut. Die Korallen stammen aus dem Museum der Natur in Hamburg. Versteinerte Korallen, eingelegte Korallen, gebleichte Korallen. Korallenbleiche, davon hat dieser Junge schon gehört.
Und wenn die halt in schlechte Umgebung oder schlechtes Wasser kommt, dann stirbt die halt eher ab und wird grau.
Ein kurzer, liebevoller Film nimmt einen mit unter Wasser.
Das Riff selbst ist ein lebender, wachsender Organismus. Eine Kolonie winziger Tiere, die zusammen die größten Strukturen der Erde erschaffen.
Korallen gibt es zwar schon ewig, aber durch den Menschen sind sie gefährdet. Und damit auch die unzähligen Meeresbewohner, denen sie ein Zuhause bieten. Eine Vitrine überrascht zunächst. Schmuck mit Korallen in Schwarz und Rot. Inzwischen ist das verboten. Patrick Rivière weiß, was passiert, wenn Touristen nach Deutschland einreisen und der Zoll Korallenschmuck entdeckt.
Dann wird das beschlagnahmt und kommt in die Sammlung des Museums der Natur. Und da haben wir einige Beispiele, Ohrringe, Ketten und so weiter hier in der Ausstellung.
Der kritische Blick wird im naturwissenschaftlichen Teil eindringlicher. Die Botschaft der gehäkelten Riffe bleibt jedoch positiv. Auch wenn Müll die Riffe gefährdet, gemeinsam können wir es schaffen, etwas aufzubauen und zu erhalten.
Franziska Storch über die Ausstellung Korallenfarbenspiel in Kunst und Wissenschaft. Noch bis zum 10. August zu sehen auf Deck 1 im Internationalen Maritimen Museum hier bei uns in Hamburg. Im Hafen gibt's was Neues. Am Johannisbollwerk, direkt neben der Kap San Diego, liegt seit kurzem die neue Bunkerstation der Firma Heuer. Eine schwimmende Tankstelle für Schiffe im Hamburger Hafen ist das. Und die Station, die auf der Hitzler Werft in Lauenburg gebaut wurde, ist deutlich größer als die alte Bunkerstation am Johannisbollwerk. Neben herkömmlichen Schiffsdiesel soll es dort künftig auch neue, innovative Kraftstoffe geben. Zurzeit läuft der Testbetrieb. Petra Volkwarzen hat sich das fürs Hafenkonzert mal angesehen.
Von der Jan-Fedder-Promenade auf der Hochwasserschutzanlage geht der Blick nach unten. Da liegt sie, direkt auf Höhe der Kap San Diego, die neue Bunkerstation am Johannisbollwerk. Weiß mit rotem Dach, zweigeschossig und deutlich größer als die alte Station. Gerade geht ein kleiner Hafenschlepper längsseits, um Treibstoff zu bunkern.
Also die Hafenschifffahrt legt hier an, also Barkassen, Hafenrundfahrtschiffe, also etwas größere Hafenfähren, kleine Schlepper. Und das sind so alles das, was hier im Hafenumkreis oder im Hafen ansässig ist. Die kommen hier zum Bunkern.
Patrick Wagner ist der Disponent auf der neuen Station. Den Bau der nagelneuen Schiffstankstelle hat er mit begleitet.
Ich durfte bei der Planung mit bei sein, ich durfte bei der Umsetzung mit bei sein. Also man konnte da tatsächlich richtig mitwirken. Das war schon ganz klasse. Ja, nun sind wir hier.
360.000 Liter fasst die neue Anlage.
Also wir können nachher ausliefern Diesel, wir können ausliefern HVO, das ist der neue Brennstoff, den wir hier mit einführen möchten. Wir können Schmieröl abgeben, wir können Trinkwasser abgeben, wir können in kleinen Mengen Altöl mit abnehmen.
Herzstück der Schiffstankstelle ist die Pumpenstation.
Wir haben jetzt hier zwei Dieselschläuche, einen Schmierölschlauch, einen Trinkwasserschlauch. Und in der Mitte ist letztendlich dieses Bedienpanel, wo alle Ventile drüber gesteuert werden, alle Uhren, Frequenzregler, die Schlauchtrommeln werden über Luft gesteuert. Da oben sind jetzt so vier Lampen angeordnet, die zeigen dann permanent den Füllstand der Tanks an. Das ist unsere Ladeeinrichtung, also worüber wir den Sprit dann selbst bekommen können. Ja, und dann geht's hier weiter mit Trinkwassertank.
Gerade sind noch Techniker dabei, letzte Feinjustierungen vorzunehmen.
Wir peilen hier mit dem Tankradarsystem. Von oben strahlt das Radar auf den Diesel drauf und misst die Millimeter, wie der Füllstand letztendlich im Tank dran ist.
Patrick Wagner hat bei der Firma Heuer seine Ausbildung zum Schiffsführer gemacht. Auch heute springt er noch manchmal mit ein auf den Schiffen. Sichtbar stolz zeigt er bei einem Rundgang die neue Station.
Das ist unser neuer Verkaufsraum mit Tresen, um letztendlich den Kunden die Papiere anbieten zu können. Hier haben wir so einen Tisch mit Stühle aufgebaut, dass wenn der Kunde am Warten ist, dass man ihm noch eine Tasse Kaffee mit anbieten kann. Wir haben Zählwerke direkt hier am Arbeitsplatz, dass man sogar hier die Bunkerung mit überwachen kann, wenn man Lieferschein schreibt.
In den Schränken an der Wand findet sich Schiffsbedarf aller Art.
Schrubber, Handschuhe, Schmieröle, Seife, denn was zum Malen, Klopapier, Waschmittel. Zum Teil leben die ja tatsächlich 14 Tage da an Bord und das ist immer so die Kleinigkeiten, die man dann braucht.
Nebenan gibt es ein kleines Hochregallager,
wo wir unsere Schmierölkanister drin lagern können, obendrauf Tauwerk lagern können. Dann haben wir so einen kleinen Gabelstapler zum Hochheben der Paletten. Das ist natürlich auch toll. Man nimmt eine Palette aus dem Regal, packt das ab, was man möchte, gibt den Kunden das rüber, anstatt jeden einzelnen Kanister nach unten zu tragen.
Über die innenliegende Treppe geht es ins obere Stockwerk. Auch was die Sozialräume für die Mitarbeiter angeht, ist die neue Bunkerstation viel besser ausgestattet als die alte.
Toilette, Dusche, Waschmaschine, Trockner. Also wir können hier für unsere Kollegen tatsächlich von den Bunkerbooten sagen, kommt, schmeißt eure Arbeitskleidung her, wir waschen die für euch einmal durch. Küche. Und eben auch im Sozialbereich, dass man zusammen was essen kann.
Finn ist 21. Zur Pause sitzt er am Tisch und trinkt Kaffee. Er arbeitet schon länger bei Heuer.
Also ich habe 3 Jahre meine Ausbildung hier gemacht als Hafenschiffer und jetzt bin ich seit 1 Jahr ausgelernt.
Finns Kollege Daniel ist ganz neu dabei und hat gerade erst seinen 2. Arbeitstag. Bis vor kurzem ist er noch Taxi gefahren. Seine Aufgaben jetzt?
Schiffe bunkern, sauber machen, alles in Schuss halten, dass das auch weiterhin neu aussieht.
Viel kann er noch nicht sagen. Der erste Eindruck vom neuen Arbeitsplatz im Hamburger Hafen aber stimmt schon mal.
Das ist das Tor zur Welt, ne? Der Zusammenhalt ist sehr gut. Alle kennen sich untereinander, alle unterhalten sich, verstehen sich.
Das nächste Schiff, das zum Bunkern vorbeikommt, ist die Haddock-Fähre Hamburg-Gensee. Kommende Woche feiern sie die offizielle Eröffnung der neuen Bunkerstation.
Da haben wir Kunden, Kollegen, Mitbewerber alle eingeladen, um einmal unser neues Schätzchen vorzuführen hier. Und man ist stolz da sowieso und wenn man das dann noch zeigen und präsentieren darf, das ist schon toll.
Die neue schwimmende Tankstelle am Johannisbollwerk. Kommende Woche am 13. Juni wird die neue Bunkerstation offiziell eingeweiht. Freddy Quinn, ein Mann, eine Legende. Vieles ist über ihn geschrieben worden, manches davon hat er dementiert. Aber eines steht fest, der Mann aus Österreich steht für Heimweh, Fernweh und auch für Hamburg. Mit seiner Musik hat er Millionen Menschen begeistert. Heute ist er 93 Jahre alt und es ist recht ruhig um ihn geworden. Freddy Quinn lebt zurückgezogen im Hamburger Umland. Aber jetzt hat er sich noch einmal zu Wort gemeldet mit einer Autobiografie. Wie es wirklich war, ist der Titel und das ist Programm. Freddy erzählt über sein Leben. Danny Marquez Masalo hat das Buch gelesen.
Junge, komm bald wieder nach Haus.
Freddy Quinn ist der Hamburger Jung, der Halbamerikaner, der zur See gefahren ist, die große Karriere gemacht hat. Dass das alles nicht so gewesen ist, hat Freddy Quinn schon oft gesagt und tut das auch in seiner Biografie nochmal.
Einiges ist übertrieben, anderes zu blumig ausgeschmückt worden. Und ja, viele Fakten waren erfunden. Heute ärgere ich mich darüber, alles zu lange mitgemacht zu haben. Ich habe Blödsinn erzählt.
Da ist zum Beispiel die Sache mit dem Namen Quinn. Die bekannteste Erzählung ist, dass der Vater ein Ire namens Quinn gewesen sei, der dann aber abgehauen ist. Falsch, schreibt Freddy Quinn. Geboren wird er als Manfred Franz Eugen Helmut Niedl in Wien. Seinen Vater habe er nie kennengelernt. Heute hätte er aber viele Hinweise, dass seinem leiblichen Vater 1965 ein schreckliches Schicksal ereilt haben könnte.
Ich sage es mit aller Bedächtigkeit und Zurückhaltung. Emil W., das dritte Opfer, das erschlagen in der Truhe lag, war womöglich mein wahrer Vater. Der Mörder, Rainer W., wäre demnach mein Halbbruder.
Ein in Österreich sehr bekannter Mordfall, bei dem ein Teenager seine Familie getötet hat. Über mehrere Seiten argumentiert Freddy Quinn, warum sein Vater eins der Opfer gewesen sein könnte. Er selbst bekommt damals nichts davon mit, macht mit seiner Musik und seinen Filmen eine riesige Karriere.
Er war die große Nummer. Er war, glaube ich, sogar der erste Sänger, das hat es im Schlager vorher nie gegeben, dem man ein Image verpasst hat, der also ein Image bekommen hat, dieser melancholische Blick, dieser Blick aufs Meer, diese Sehnsucht, diese Melancholie. Das hat man vorher mit keinem anderen Sänger gemacht und das hat sehr gut funktioniert.
Sagt Literatur- und Schlagerexperte Rainer Moritz. Dieses Image, das sei Quatsch, schreibt Freddy Quinn in seiner Autobiografie. Er sei zwar für kurze Zeit tatsächlich zur See gefahren, habe dabei aber vor allem Kartoffeln geschält. Ihm läge das Leben im Zirkus viel mehr als das auf dem Meer.
Er ist ja hier entdeckt worden, so geht die Legende. In der Washington Bar. Es gibt ja viele Legenden und Freddy Quinn hat viele Legenden auch selber gestrickt und ihnen nie widersprochen. Nein, er war auch hier in Hamburg ja insofern fest verbunden, bis es dann zu diesem Steuerprozess kam.
Über beides schreibt Freddy Quinn im Buch. Etwas sei in ihm zerbrochen, als er Anfang der 2000er Jahre ausgerechnet in Hamburg als Steuerhinterzieher verurteilt wurde. Grundsätzlich akzeptiere er die Strafe aber. Viel schöner seine Erinnerungen an die Washington Bar, wo er sich Anfang der 50er Jahre auf St. Pauli schnell einen Namen macht. In einer Kammer im Hinterraum der Kneipe habe er lange gewohnt, schreibt Freddy Quinn. Diese Jahre seien mit die schönsten gewesen. Die Autobiografie wird echten Fans nicht allzu viel Neues verraten, vor allem Freddy Quinns Gedanken über seinen Vater sind neu. Das Buch ist aber sehr schön erzählt und beschreibt ausführlich und differenziert Freddy Quinns Sicht auf sein unglaubliches Leben.
Danny Marquez Marsalo war das. Und das Buch Wie es wirklich war von Freddy Quinn und seinem Co-Autor Daniel Böcking ist in der Edition Koch erschienen. Es hat 256 Seiten und kostet 25 Euro. Seit kurzem steht es fest. Die Bundesregierung bekommt einen neuen maritimen Koordinator. Und der ist ein Hamburger. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploss ist es, der dieses wichtigste Amt für die deutsche Hafen- und Werftenpolitik übernimmt. Und auch für den Tourismus wird er zuständig sein. Reinhard Postelt mit Einzelheiten.
Das kann dem Hamburger Hafen richtig nutzen. Mit Christoph Ploss stellt ein in Hamburg geborener und hier seit Jahrzehnten vernetzter CDU-Politiker die Weichen für die Hafen- und Werftenpolitik des Bundes. Der 39-jährige Wirtschaftshistoriker mit Doktortitel sitzt seit 8 Jahren im Bundestag. Er war Unionsobmann im Verkehrsausschuss und setzte sich vehement für schnellere Genehmigungsverfahren bei Verkehrsprojekten ein. Nun berief ihn das Bundeskabinett. Als maritimer Koordinator kümmert er sich um Häfen, Werften und Tourismus. Ploss kündigt an, den Sanierungsstau der Häfen abzubauen. Zitat: Die neue Bundesregierung wird die Küstenländer bei der Finanzierung der Seehäfen deutlich stärker als bisher unterstützen. Hafenpolitik wird auch eine nationale Aufgabe werden. Der CDU-Politiker verspricht, dass deshalb Straßenprojekte wie die A20, die A26 Ost und eine neue Kölbahnbrücke eine höhere Priorität bekommen.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploss aus Hamburg wird neuer maritimer Koordinator der Bundesregierung. Reinhard Postelt war das. Es ist ein Riesenaufgebot der NATO, das da momentan auf der Ostsee unterwegs ist. Rund 50 Kriegsschiffe, 25 Flugzeuge und etwa 9000 Soldatinnen und Soldaten aus 17 Nationen machen bei der NATO-Großübung mit. Erstmals findet das Ganze unter deutscher Führung statt. An der Übung sind auch U-Boote und ein US-Zerstörer beteiligt. Die Übung soll, laut Marine, auch die Wehrhaftigkeit der NATO gegenüber Russland zum Ausdruck bringen. Jörn Jakob Gericke war beim Auslaufen der Schiffe am vergangenen Donnerstag mit dabei.
Schon am frühen Morgen stehen die ersten Schaulustigen auf beiden Seiten des Rostocker Seekanals. Hier müssen alle Schiffe durch, die auf die Ostsee wollen. Einheimische, Urlauberinnen und Urlauber und einige, die aus Orten in der Umgebung extra angereist sind. Viele zielen mit Handys in Richtung Fahrrinne, andere mit mit Kameras und auch Ferngläsern.
Ja, einfach mal Schiffe gucken, Armeeschiffe.
Wenn es jetzt diese großen sind, wo dann auch so Hubschrauber noch mit drauf ist, so, das ist schon cool. Aber auch die kleinen sind irgendwie toll, wie sie bewaffnet sind.
Und man sieht es ja nicht so häufig. Also klar, die Korvetten liegen ja häufig, aber so verschiedenste Schiffe mal anzugucken, ist ja doch ganz spannend.
Die ersten Schiffe verlassen am Morgen nach und nach den Hafen in Richtung Ostsee. Minenjagdboote aus Finnland, Frankreich und Estland, eine polnische Korvette und eines der größeren Schiffe, eine belgische Fregatte. Einige der Schaulustigen zeigen sich auch besorgt bei diesen Anblicken.
Ach, es ist schon ein bisschen bedrohlich, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht. Das muss ich schon sagen.
Krieg will ja niemand, nicht? Das sieht schon ein bisschen nach Krieg aus.
An dem NATO-Großmanöver Baltic Operations auf der Ostsee, kurz BALT-OPS, sollen insgesamt etwa 50 Kriegsschiffe und Boote mitmachen, hat das Marinekommando Rostock angekündigt, sowie 25 Luftfahrzeuge. Rund 9000 Soldatinnen und Soldaten aus 17 Ländern seien dabei, sagt Marcel Nguyen Phan, der Pressesprecher der deutschen Marine.
Wir trainieren alle Arten der Seekriegsführung, egal ob es U-Boot-Jagd ist, Luftverteidigung, Minenräumen nach dem Motto Train as you fight.
Das Manöver BALT OPS soll laut Marine die Zusammenarbeit innerhalb der NATO stärken und gleichzeitig als robuste Abschreckung dienen. Russland wird dabei nicht offiziell erwähnt, aber Moskau hat die Übung bereits als Provokation bezeichnet und führt derzeit selbst ein Marinemanöver in der Ostsee durch. Auch in Rostock gibt es Kritik an der NATO-Großübung. Zum Auslaufen der Kriegsschiffe hat die Linke Mecklenburg-Vorpommern eine Kundgebung organisiert. Und auch das Bündnis Sarah Wagenknecht ist vor Ort. Die Gruppe lässt weiße Tauben aus einem Käfig in den Himmel flattern. In dem Moment, als das Führungsschiff des BALT-OPS-Manövers den Rostocker Seekanal passiert, die rund 190 Meter lange USS Mount Whitney der United States Navy. Mehr als zwei Wochen lang wollen die BALT-OPS-Teilnehmenden weit draußen auf der Ostsee üben. Davon wird die Öffentlichkeit nichts mehr mitbekommen.
Jürgen Jakob Gericke über den Auftakt der NATO-Großübung am vergangenen Donnerstag in Rostock-Warnemünde. Schiffstaufen in Hamburg, die sind ja immer ein Ereignis und auch ein guter Grund zum Feiern. Am 14. Juni, also am kommenden Sonnabend, muss wieder eine Champagnerflasche dran glauben. Dann wird an zentraler Stelle ein hochmodernes und nachhaltiges Containerschiff getauft, die MSC Germany. Das 350 Meter lange Schiff liegt dann an den Landungsbrücken. Der Taufakt ist um 20 Uhr, aber schon ab Mittag wird auf der Promenade ein großes Fest gefeiert. Und nach der Taufe am Abend wird die Hamburgerin Zoe Wies mit einem Konzert auf einer großen schwimmenden Bühne zu sehen und zu hören sein. Eine Sängerin mit einer Wahnsinnsstimme ist das, die übrigens auch schon im Hafenkonzert zu erleben war bei unserem großen Weihnachtshafenkonzert im Michel. Nach dem Konzert geht der Abend dann schließlich mit einem großen Feuerwerk zu Ende. Gegen 23 Uhr ist das. Warum diese Taufparty? MSC will dies nutzen, um sich den Hamburgerinnen und Hamburgern vorzustellen. Schließlich gehört der größten Reederei der Welt ja fast die Hälfte unserer Hala. Jo. Das war's mit dem Hamburger Hafenkonzert für heute. Das Schöne aber ist, in der kommenden Woche, da sind wir mit einer neuen Ausgabe wieder für Sie da. Dann geht es auf den Kanal.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Der Elbe-Lübeck-Kanal verbindet Lauenburg an der Elbe mit der Ostsee. Und in diesem Jahr, da wird die Wasserstraße 125 Jahre alt. Zuletzt hat der Kanal eher negative Schlagzeilen gemacht. Wegen Arbeiten an der Donnerschleuse bei Mölln war er lange gesperrt. Sehr zum Ärger von Wassersportlern und Berufsschifffahrt. Inzwischen ist er aber wieder geöffnet. Wir blicken zurück auf die Geschichte des Elbe-Lübeck-Kanals und fragen, wie es heute um ihn steht. Und wir berichten von einer Schiffstour mit der Bergedorfer Schifffahrtslinie. Der Chef und Skipper Heiko Buhr und seine Frau Mareike finden, der Elbe-Lübeck-Kanal ist ein besonderer und besonders schöner Kanal.
Für einen Kanal ist er sehr außergewöhnlich, weil er sehr kurvenreich ist. Normal sind ja künstliche Wasserstraßen an sich so angelegt, dass sie relativ viel gerade Strecken drin haben. Bei dem Elbe-Lübeck-Kanal, so gerade um Güster rum oder auch unten Mergentin, macht der Kanal sehr viele Schleifen oder Kurven. Dadurch, dass da nicht so viel Veränderung da ist, finde ich den als Wasserstraße Bild schön und fahre den tatsächlich wirklich sehr gerne.
Ich finde den Kanal sehr schön. Der ist landschaftlich hübsch. Also wir haben jetzt nicht den klassischen Kanal mit Deichen, wo man nicht weit gucken kann, sondern der ist sehr grün. Man hat viel Vielfalt an Bäumen, an Pflanzen, an Tieren, Vogelwelt. Das ist an dem Kanal sehr besonders.
125 Jahre Elbe-Lübeck-Kanal. Unser Thema in der kommenden Woche dann mit Petra Vollquarzen. Zu hören bei NDR 90,3 kommenden Sonntag morgens ab 6, noch einmal ab 19 Uhr und natürlich wie immer auch in unserem Hafenkonzert-Podcast. Zu finden in der NDR Hamburg-App, in der ARD-Audiothek und unter ndr.de/hafenkonzert. Klicken Sie doch mal rein.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg, Hamburg.
Und damit sage ich tschüss. Ich bin Jan Wulff. Ein schönes Pfingstfest noch für Sie und bis denn.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.